Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschichten mit Zukunft, dem Podcast zum Thema Arbeiten und Leben in Lübeck. Wir sind Dario Arndt
und Lukas Braun.
Heute soll es um das Thema Employer Branding gehen. Das aus unserer Erfahrung heraus bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auf der Agenda steht. Insbesondere natürlich auch unter dem Fokus des akuten Fachkräftemangels. Wir beobachten aber auch, dass das Thema längst nicht bei allen Unternehmen angekommen ist und dass das Verständnis davon nicht einheitlich ist. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute zwei Experten hier haben. Eine Expertin und einen Experten, mit denen wir über das Thema gemeinsam sprechen wollen. Wir begrüßen dazu ganz herzlich Sandra Ahrens-Hildebrandt, Geschäftsführerin der Agentur Hoch 3 aus Lübeck und außerdem zertifizierte Employer Brand Managerin.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist, Sandra. Und dann haben wir noch zu ihrer Rechten André Witt, General Counsel and Chief People Officer bei dem Lübecker Technologieunternehmen Nikon SLM Solutions. Schön, dass auch du da bist.
Moin.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Ich würde jetzt gerne, bevor wir ganz konkret darauf eingehen, was Employer Branding so leisten kann für Unternehmen, wo Mehrwerte liegen, was Messbarkeit ausmacht und so weiter, ein bisschen theoretisch einsteigen, ein bisschen allgemeiner. Deswegen vielleicht die erste Frage an dich, Sandra. Erklär vielleicht in wenigen Sätzen, was ist Employer Branding? Was hat es damit auf sich?
Employer Branding ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, was sehr, sehr tief geht. Da kann ich gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber es gibt eine Definition, die ein bisschen sperrig ist, die ich mir aber extra deshalb auch rausgeschrieben habe. Denn Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Das ist so das Gerüst, was drumherum steht, und die Stichwörter da sind tatsächlich identitätsbasiert, glaubwürdig und attraktiv. Das sind also die Stichpunkte, auf die es ankommt, die tief gehen und die demzufolge auch eine tiefe Analyse bedürfen. Denn was ist denn identitätsbasiert? Was ist denn glaubwürdig? Und was ist tatsächlich attraktiv für die Zielgruppe? Und zwar für die Zielgruppe, die das Unternehmen braucht, heute, aber auch in 3 bis 5 Jahren. Und darum geht es tatsächlich im Employer Branding, dort ein sehr genaues Bild zu zeichnen und das dann auch in Sprache und in Bildern zu übersetzen, die auf die Marke einzahlt, auf die Unternehmensmarke, aber genauso gut dann auf die Arbeitgebermarke, also die Arbeitgebermarke daraus bildet. Und das ist oftmals tatsächlich ein Irrglaube, dass das schnell geht, weil eine Markenbildung auch von einem Unternehmen dauert lange, ist langfristig, bedarf auch immer wieder der Schärfung, und genauso ist es auch bei einer Arbeitgebermarke. Die entsteht nicht von heute auf morgen. Da muss man sehr genau hinschauen, man muss sehr genau auch mit der Unternehmensmarke abgleichen und die dann tatsächlich ja auf dem Markt positionieren, intern wie extern.
Das heißt, es wird schon klar unterschieden zwischen der Arbeitgebermarke und der Unternehmensmarke in dem Fall.
Jein, muss man sagen. Also es muss ein Zusammenspiel sein, aber die Arbeitgebermarke soll schon auch losgelöst von der Unternehmensmarke klar erkennbar sein. Also im schlimmsten Fall kann man mit dem Unternehmen beziehungsweise mit dem Produkt oder der Dienstleistung, was ein Unternehmen herstellt, sich nicht so gut identifizieren, aber mit dem Unternehmen als Arbeitgeber. Also das kann passieren. Kommt selten vor, sollte auch nicht vorkommen, aber es kann durchaus passieren. Und dann ist es auch okay. Mhm. Aber es soll immer ein Abgleich stattfinden, auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du da mal ergänzen, André. Wie sieht das bei euch bei Nikon SLM aus im Bereich Employer Branding?
Also bei uns bei Nikon SLM Solutions hat sich da in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben großen Wert darauf gelegt, in diesem Bereich etwas zu tun. Wir haben dafür Kapazitäten intern geschaffen und haben das Thema intensiv angegangen, was auch dann am Ende unsere Kennzahlen in dem Bereich auch widergespiegelt haben. Wir haben eine Person eingestellt, die sich primär mit diesem Thema auseinandersetzt, sehr intensiv intern, aber halt auch in der externen Darstellung. Und wir haben uns halt im Recruiting, was auch ein sehr wesentlicher Teil des Ganzen bei uns ist, da neu positioniert und da halt auch ganz neue Ansätze und Prozesse eingeführt, um da halt diese Marke zu schärfen und halt die besten Talente, die es halt für unsere Industrie, für unser Produkt gibt, nach Lübeck zu uns zu SLM zu ziehen, damit wir halt weiter auch den Wettbewerbsvorteil, den wir halt haben, erhalten und ausbauen können. Und da ist halt für uns das Employer Branding auch ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen.
Nun sind ja nicht alle Lübecker Unternehmen oder die Unternehmen, die uns zuhören, so groß wie ihr, ja. SLM Solutions. Deswegen sagen wir mal eine Frage an dich. Wenn ich diese Ressourcen wie beispielsweise SLM nicht habe, aber diese drei Kernaspekte irgendwie adressieren muss, nicht, sondern ja, irgendwie drückt ja eigentlich schon die Problematik des Unternehmers aus. Ich weiß, als Unternehmer, der verantwortlich ist für die Auftragsakquise und eigentlich für alles im Unternehmen, je kleiner das Unternehmen, desto mehr Verantwortung bei einer Person. Gibt es so Strategien, Mittel und Wege vielleicht auch für kleine und mittlere Unternehmen, das Employer Branding für sich neu oder überhaupt zu entdecken und dann auch richtig zu spielen? Was sind so Ideen, Anregungen, Maßnahmen?
Auch das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Also je größer das Unternehmen, desto mehr Budget ist natürlich da. In der Regel desto mehr Druck aber auch. Und gerade bei großen Unternehmen, bei großen Konzernen ist tatsächlich das Differenzierungsmerkmal tatsächlich eher schwierig herauszukitzeln, aus verschiedensten Gründen. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es deutlich spannender und auch einfacher, tatsächlich auf den Kern zu kommen. Also es braucht drei Gründe oder drei Ansätze, um eine Arbeitgebermarke tatsächlich auf dem Markt zu positionieren. Und zwar ist das eine ist tatsächlich die Unternehmenskultur. Also was hat das Unternehmen tatsächlich in der Tiefe für eine Kultur, also auch für eine Identität? Wie ist die Organisation auch aufgestellt und wie ist auch das Thema der Personalentwicklung, also das Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Kulturentwicklung, Werteentwicklung sind enorm wichtig innerhalb eines Unternehmens und gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, dadurch, dass die Hierarchien oftmals sehr flach sind, kann man da sehr, sehr gut mitarbeiten. Die wenigsten Unternehmen schaffen es tatsächlich von sich alleine heraus, das zu bewerkstelligen, weil die einfach nicht den Blick, nicht die Metaebene von außen haben. Und das war auch mit ein Grund, warum ich tatsächlich Employer Brand Managerin geworden bin. Ich bin zudem auch noch ausgebildeter systemischer Coach, was auch enorm hilfreich ist, innerhalb dieses Prozesses dann die richtigen Fragen zu stellen. Weil darum geht es am Ende eben wirklich tief zu graben, wir nennen es gerne auch zu trüffeln, weil es geht darum, wirklich die kleinen Feinheiten rauszufinden, die augenscheinlich vielleicht gar nicht am Anfang so spannend sind, weil sie eben nicht die großen Themen bedienen. Aber genau diese Kleinigkeiten sind genau das, was Differenzierung ausmacht. Ich vergleiche so ein Employer Branding Prozess ist vom Prinzip her, können Sie vergleichen mit einem Baum. Der Baum hat Wurzeln, der Baum hat eine Rinde und der Baum hat das Blätterwerk. Ohne die Wurzeln würde es diesen Baum nicht geben. Der wird beim nächsten Sturm umkippen. Also je tiefer diese Wurzeln sind, je tiefer die DNA tatsächlich da ist und verwurzelt ist, desto stärker ist das Unternehmen verwurzelt und desto mehr Kraft kann da tatsächlich rausgezogen werden, um identitätsbasiert arbeiten zu können. Der Stamm ist vom Prinzip her so die Positionierung, das Profil des Arbeitgebers. Und wenn wir uns rausgucken, so ein Stamm ist nie glatt. Also so eine Birke kann man sagen, aber die haben meistens tatsächlich Rinnen und Astansätze und diese mit Wurmlöchern und so. Also da kann man sich dran reiben. Und das ist tatsächlich das, was so eine Positionierung ausmacht. Die ist nie glatt. Also eine gute Positionierung ist nie glatt. da perlt nichts ab, sondern da kann man sich dran reiben, da kann man sich dran stoßen, da kann man sich dran ärgern. Und der Blätterwald ist quasi das, was Personalmarketing ausmacht. Das ist das, was man draußen sieht. Das ist das, was man tatsächlich in den Social-Media-Kanälen macht, was man vielleicht auch innerhalb des Unternehmens macht. Und wir alle wissen, wenn wir rausgucken, im Augenblick hat so ein Baum kein Blatt. Also auch das wechselt sich dann ja. Also das Personalmarketing ist natürlich ganz oft, Moden unterlegen. Bis vor kurzem gab es noch nicht, dass man sagt, okay, wir machen jetzt groß Insta tatsächlich für Unternehmen. Jetzt wird's wieder LinkedIn, wenn es tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen soll und nicht nur um schöne Bilder. Also das sind alles so Sachen, die man mitdenken muss. Und gutes, nachhaltiges Employer Branding, ja, fängt tatsächlich am Wurzelwerk an. Also da muss man ansetzen und das funktioniert gerade in kleinen Unternehmen gut. Das Einzige, was man dazu braucht, ist tatsächlich Mut. Also das muss man sagen, die müssen schon hingucken und auch mutig sein, damit die Ergebnisse gut sind, damit die Ergebnisse differenzierend sind.
Mut braucht es das auch bei SLM Solutions, das durchzusetzen gegenüber dem Vorstand, oder kam das eher von oben? Wir brauchen Employer Branding. Ihr seid ja nun ein Unternehmen, das in einen Konzern integriert ist. Ihr wart ja vorher ein bisschen unabhängiger, jetzt seid ihr in einem Konzern. Wie ist das da?
Also Mut sicherlich, weil leider Gottes auch beim Employer Branding das Thema Geld auch immer eine Rolle spielt. Und das muss man dann halt auch im Vorstand erstmal verdeutlichen, dass da halt ein Mehrwert dahinter steht. Glücklicherweise habe ich das Glück, dass ich einen CEO habe, der da ein sehr offenes Ohr hat und der halt mir, als ich die Rolle als Personalleiter, Chief People Officer, wie es jetzt so schön neudeutsch heißt, übernommen habe, hat er mir gesagt, das ist relativ einfach, was dein Job ist. Mach es den best place to work und seh zu, dass du die besten Leute herkriegst und sag mir, was du dafür brauchst. Und das war jetzt kein Geldsegen unendlicher Natur, aber ich hatte halt die Möglichkeiten, dann halt Schritt für Schritt das Ganze halt voranzutreiben. Und wie Sandra schon gesagt hat, das ist halt nichts, wo man halt sich hinsetzt, was irgendwie zurecht schmiedet und es dann halt überstülpt und dann ist es da, sondern es war auch bei uns schrittweise vorangegangen. Wir haben uns halt überlegt, was ist unsere Identität, was ist unsere Marke, wie wollen wir sein, was wollen wir als SLM verkörpern und was sind denn dahinter die Leute, die wir eigentlich haben wollen, anziehen wollen, die wir als die neuen Talente reinziehen wollen. Und da haben wir dann halt geschaut, was ist der Status quo und wo wollen wir eigentlich hin. Und dann macht man halt so Schritt für Schritt da die Schritte. Und da war auch Mut mit dabei. Wir haben auch aber ganz bewusst das auch gewählt, uns auch nach außen hin dann ein bisschen darzustellen, wo man sich auch ein bisschen dran reiben kann. Wir sind raus aus dem etwas grauen deutschen Bild eines Maschinenbauers und haben halt gesagt, nee, wir sehen uns halt mehr als eine Tech-Company tatsächlich und so wollen wir uns halt auch darstellen. Farben ein bisschen moderner, unseren CEO bei LinkedIn ein bisschen mehr halt auch in den Vordergrund stellen, dass der halt auch durch Videobotschaften, die halt auch sehr adressierend sind, sich positioniert und da dann halt aber auch mit einem gewissen, mit einer Selbstironie da halt auch rangeht und halt dann auch mal Worte wie cool benutzt und nicht versucht, einfach nur es möglichst businesslike klingen zu lassen. Und
der King of Cool habe ich.
Genau, der King of Cool, das ist unser CEO, ganz genau. Aber natürlich gehört auch Mut mit dazu, an einigen Stellen dann halt bestimmte Dinge voranzutreiben oder halt auch dann intern auf den Weg sich zu machen und zu sagen, so für diesen Teil des Employer Brandings, ich sag jetzt mal, wenn man halt sagt, da gehört auch irgendwie ein Anteil dazu, für die Mitarbeiter Benefits zu schaffen, um halt ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Das ist dann halt leider auch mal mit ein bisschen Geld verbunden und dann muss man halt auch mal den Gang gehen und sagen, ja, aber da haben wir halt nicht dann am Ende quantifizierbaren, aber wir haben einen Mehrwert dahinter. Und da, aber das Ergebnis, was man am Ende dann halt sieht, ist halt dann halt auch das, was es halt rechtfertigt, dann halt da auch mutig zu sein und dann halt in etwas, was halt vielleicht auch auf den ersten Blick neumodisch daherkommt, Employer Branding, was ist das eigentlich, da dann halt aber auch sich rein auch so zu trauen, da halt was zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch für KMUs dann halt auch so die den Schritt, den man halt gehen muss, an einer Stelle zu sagen, so gut, da gehe ich jetzt halt dann auch mal rein und schau mal, was ich da halt für mich machen kann und was sind so die ersten Schritte, um dann halt den Prozess zu starten, der dann halt auch länger dauern kann, aber dann halt auch zu diesem Ergebnis am Ende führt.
Genau, in diesen Prozess würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Ne? Das sind jetzt, du hast ja mit ein bisschen mehr Farben, ein bisschen amerikanischer Tech-Konzern in der Positionierung, aber der Prozess davor, wie hat das ausgesehen? Habt ihr euch auch externe Hilfe geholt? Gab es da ein Beratungsunternehmen, was euch unterstützt habt? Habt ihr die Mitarbeitenden mitgenommen? Wird das von oben vorgegeben? Und kannst du das vielleicht sogar, weil ich das Bild mit dem Baum so schön fand, sozusagen analog mal erklären, wie das bei S&M gelaufen ist, mit Blick auf Wurzeln, Rinde und nachher Blätter?
Also wir sind da autark vorgegangen, wir sind da ohne eine Beratungsfirma vorgegangen. Es wurde halt relativ klar, dass halt zu einem bestimmten Zeitpunkt wir müssen halt was ändern. Wir brauchen Talente, wir wollen wachsen, wir wollen das Business upscalen, wir wollen das Geschäft vergrößern und da müssen wir jetzt halt auch dann halt im Rahmen des Fachkräftemangels und des War on Talent halt schauen, wie wir uns positionieren. Und da hat man intern dann den ersten Schritt gelegt, wo man jetzt halt sagt, die Wurzeln, dass man halt das Verständnis auf Vorstandsebene geschärft hat. Das ging noch von meiner Vorgängerin in meiner Position auch aus, die da halt angefangen hat, das zu starten und dann halt gesagt hat, was sind denn einige der Kernelemente, die ein Employer Branding auszeichnet? Und dann hat man auf der einen Seite gemeinsam auch mit dem Marketing an der ganzen Marke halt ein bisschen gearbeitet und hat dann aber auch die Möglichkeit bekommen, eine Person einzustellen, die bei uns sich halt intern damit beschäftigt, was halt alles angeht, was Benefits angeht, was Kommunikation angeht, interne Kommunikation und was halt ganz viele Elemente des Employer Brandings am Ende des Tages betrifft. Und durch diese Position, die geschaffen wurde, hat sich das dann halt immer weiterentwickelt, so dass halt das Fundament war, dass man auf Vorstandsebene versteht, dass da ist was dahinter und dann muss man halt in unserem Fall dann halt durch eine weitere Kraft, aber das kann man sicherlich auch erstmal auch mit internen Hausmitteln starten, dann sich überlegen, was ist die Marke und dann auch die ersten kleinen Elemente des Ganzen ausrollen. Und das waren dann bei uns auf dem Weg halt so, dass wir uns halt auch überlegt haben, was gehört alles dazu zum Employer Branding und das halt dann sukzessive abgearbeitet haben, uns da drin zu verbessern. Und das haben wir halt dann doch relativ intern gemacht, wobei man sagen muss, dass halt die Leute, die wir dann halt reingeholt haben, einmal für diese erste Position, aber auch jetzt für eine im Bereich Recruiting bei uns, dass die halt eine Expertise in dem Bereich mitbringen und da halt neue Impulse halt auch setzen können. Und so hat sich das dann halt immer weiterentwickelt bei uns von innen heraus.
Ist aber abgeschlossen der Prozess oder ist das ein Prozess, der permanent sozusagen, an dem man dauerhaft arbeitet?
Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir hinterfragen, man muss sich da auch immer wieder stetig hinterfragen, was sind aktuelle Entwicklungen und was sind Entwicklungen auch innerhalb unserer Belegschaft, die eventuell sagen, okay, das ist jetzt halt ein Benefit oder ein interner Goodie, wie man auch sagen mag, der hat sich irgendwie ausgelebt. Das ist jetzt halt, damit holst du niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Also wie man halt auch so schön halt auch immer wieder sagt, so, na, den Obstkorb, den hat jetzt jeder schon mal irgendwo bei seinem Arbeitgeber gesehen. Und das muss man jetzt schauen. Was sind die Trends? Und natürlich, wir sehen halt die Generationswechsel. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, bei welcher Generation man irgendwann ist. Und wenn wir dann jetzt in der Generation Alpha sind wir jetzt, glaube ich, angekommen. Die haben natürlich andere Bedürfnisse als ein Babyboomer oder die Generation Y oder Millennials. Und da muss man halt auch immer wieder schauen, was ist denn eigentlich das, was wir halt anziehen wollen und in dem Lichte halt, was sind die wir haben. Man will ja nicht nur neu holen, man will ja auch Leute motivieren, da zu bleiben. Und das muss man kontinuierlich hinterfragen und das schauen wir uns auch kontinuierlich an. Und da ist auch für mich kein jetzt so, okay, jetzt sind wir fertig, jetzt tschüss. Das ist da, glaube ich, nicht gegeben, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess des Hinterfragens und des halt auch wachsam sein und auch auf dem Markt halt schauen. Wie Sandra gesagt hat, da gibt es halt immer wieder Trends, denn jetzt ist vielleicht Instagram oder LinkedIn irgendwie was Heißes, in einem Jahr ist vielleicht was ganz Neues, was Heißes oder was sind die Trends, womit Leute halt incentiviert werden, einen Job anzunehmen. Das ist im Moment sehr viel aus unserer Wahrnehmung Flexibilität, Work-Life-Balance. Wo kann ich arbeiten? Wie kann ich meine Arbeit selber gestalten? Das mag sich in einem 2, 3, 4 Jahren nochmal wieder wandeln. Und deswegen muss man da immer das Auge auf den Puls der Zeit haben.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Und zwar, wenn ich dich nochmal fragen darf, Sandra. Wir haben jetzt gerade sehr viel gehört über das, was ein Unternehmen bieten kann, wie sich das Unternehmen nach außen präsentiert. Du hattest eingangs gesagt, das Thema Werte, Unternehmenskultur. So, jetzt bin ich in der Situation, stehe vor dem Fachkräftemangel und sage, ich brauche Menschen. Wie finde ich, also ich weiß mal, ich kenne meine Kultur, aber wie kann ich das kommunizieren? Mache ich Bilder, enable ich jemanden im Unternehmen? Was sind so, ich sag mal, so kleine Schritte, wenn ich keine große Struktur, Personal am Unternehmen habe, nicht ausreichend Mitarbeiter, sondern vielleicht nur begeisterte Kolleginnen, Kollegen, die sagen, Mensch, Chef, wir müssen was machen, ich hätte Lust dazu, und ich sage, nee, es geht nicht, weil du musst ja eigentlich den Job machen. Wie kann man das in einem kleineren oder einem mittleren Unternehmen vielleicht kultivieren, das Stück, was ich habe, diese Chance auf Employer Branding? Ja.
Also da kann ich gerne was zu erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich werde hier jetzt nicht über unsere Kunden sprechen, bei denen Nein. wir diesen Prozess natürlich machen. Wir arbeiten beispielsweise auch deutschlandweit. Wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, wie sieht's hier eigentlich so in Lübeck und Umgebung aus? Hier haben wir durchaus auch einige Kunden, aber deutlich mehr Bereitschaft besteht tatsächlich im Frankfurter und Münchner Raum. Also da sind wir relativ häufig unterwegs, weil da scheinbar der Mut tatsächlich größer ist. Ich behalte deine Frage im Kopf. Ich will noch mal einmal ganz kurz was zum Thema Mut sagen. Ja, Mut, das umzusetzen, Mut, das Geld in die Hand zu nehmen, dann sind aber schon die Maßnahmen klar. Was ich meine mit Mut ist tatsächlich hinzugucken, und zwar sehr genau ins Unternehmen und sehr ehrlich zu sein. Woran liegt's denn eigentlich, dass wir keine Leute finden? Was stimmt hier vielleicht nicht? Und vor allen Dingen aber auch, was stimmt? Also da haben wir viele Prozesse hier in Lübeck auch schon begleitet, wo es wirklich schwierig war, wo wir aber auch sehr ehrlich, und ich bin in diesem Prozess sehr, sehr ehrlich, also ich nehme da kein Blatt vor den Mund und spreche auch natürlich in erster Linie in der Analysephase natürlich mit der Geschäftsführung, teilweise auch mit Stakeholdern. Was wollt ihr eigentlich? Und zwar, was wollt ihr jetzt, aber was wollt ihr eigentlich auch in 3 bis 5 Jahren? Was wollt ihr erreichen? Weil wir rekruten ja jetzt für in 3 bis 5 Jahren. Was wollt ihr dann für ein Unternehmen sein? Was braucht ihr dann? Wollt ihr wachsen? Wollt ihr euch konsolidieren? Wollt ihr euch verkleinern? Wollt ihr eine ganz andere Produktlinie aufmachen? Was wollt ihr? Und in die Zukunft zu denken, um den sogenannten Employer Branding genannt Future Fit zu erarbeiten. Wohin wollt ihr? Und dann aber auch mit den Mitarbeitern zu sprechen, also dort führen wir Fokusgruppeninterviews durch, in einem sehr geschützten Raum, so dass kein Zitat, kein gar nichts irgendwie belegt wird, zu wem das gehört, sehr offen und sehr ehrlich, was für Probleme da sind und was die sich wünschen. Und überraschenderweise sind das in den wenigsten Fällen Benefits. Die sagen, hey, ich will einfach mehr Transparenz. Ich will einfach auch mal die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten. Warum kann ich denn nicht einfach nur so an meinem Geburtstag freikriegen? Da würde ich mich total drüber freuen. Das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, so, hey, und damit kann ich dann wiederum ganz anders mit dem Geschäftsführern reden und sagen, hey, lasst uns das doch übersetzen. Und vor allen Dingen aber auch zu gucken, warum sind denn die überhaupt noch da? Warum gibt es Mitarbeiter, die schon seit über 20 Jahren hier in diesem Unternehmen sind? Was macht das Unternehmen aus? Und das sind Funde, die wirklich kleine und Mittelständler haben. Die haben große Konzerne in den seltensten Fällen. Und daraus machen wir dann ein wunderbares Arbeitgebermarkenkonzept mit einer Strategie, mit Herleitung, mit Texten, mit Bildern. Und dann kommen nämlich auch genau jene Mitarbeiter zum Tragen, die dann tatsächlich Testimonials sind. Also ich bin kein großer Freund von Testimonials, weil die, ja, so ganz ehrlich glaubt man denen das auch nicht, wie toll alles ist. Aber wenn ein Mitarbeiter vielleicht auch sagt, hey, ich finde hier nicht alles super, aber ich komme total gerne zur Arbeit, weil meine Kollegen super sind. Dann ist das ehrlich und dann ist das authentisch und dann ist das glaubwürdig. Und so arbeite ich halt gerne. Und das ist gerade wirklich mit kleinem und Mittelstand, oft auch mit inhabergeführten Unternehmen, richtig gut möglich, wenn der Inhaber bereit ist, wirklich genau hinzugucken und auch den Gegenwind zu ertragen. und sich nicht wie ein Sonnenkönig hinzusetzen und zu sagen, ich mache alles richtig, weil das ist nicht so, dann hätten die nicht das Problem. Und deshalb, also es geht auch mit kleinen Mitteln, man muss nicht immer das große Rad machen, es geht wirklich klein und die Mitarbeiter dann eben auch in diesem Prozess A zu befrieden, A weiter ans Unternehmen zu binden und B zu Unternehmensrepräsentanten zu machen, indem man sagt, hey, wenn doch alles so gut ist, wieso sprecht ihr denn da nicht in der Umgebung? Das kann ich dann als Coach durchaus machen. Ich kann auch die Führungskräfte beispielsweise dann mit auf die Reise nehmen, weil es ist dann natürlich, wenn man ein solches Konzept entwickelt hat, muss es ja auch ins Unternehmen getragen werden. Das heißt, wie sieht denn dann zukünftig auch Führung aus? Was wünschen sich denn die Mitarbeiter? Was braucht ihr auch, um in 3 bis 5 Jahren an der Stelle zu sein? Also das greift an ganz viele Stellen innerhalb des Unternehmens ein und nicht nur im Blätterwerk, wo ich bunte Anzeigen mache, tolle Texte schreibe, um die Leute dann tatsächlich über eine Karriereseite auf die Stelle zu kriegen.
Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Sandra dabei gerade genannt hat, warum Employer Branding nicht nur was für Konzerne ist, sondern für alle Unternehmen aller Größen, ist halt gerade, dass man halt, und das haben wir auch bei Mitarbeiterbefragungen festgestellt, das geht nicht darum, immer um Gehalt oder Benefits oder das nochmal geschenkt bekommen, sondern es geht wirklich um Themen wie Transparenz, offene Kommunikation, Visibilität von Führungskräften, authentische Führungskräfte. Und da geht es halt ganz häufig viel mehr drum. Und da ist es halt, das sind halt Momente, wo halt man auch sehr einfach auch direkt ansetzen kann, bei jeder Größe des Unternehmens, weil das halt dadurch halt schon eine Marke, ein Bild eines Unternehmens schafft, was zu einem, ja, einem Momentum führt, wo Leute darüber reden. Und wenn das Beste ist, wenn man mit seinem Nachbarn sagt, hey, ich arbeite da und da, richtig cooler Laden, weil das ist das beste Gut, was man haben kann. Dieses Word of Mouth, das ist halt einfach das, was halt am Ende für uns das Wichtigste ist. Wir haben uns darüber gefreut, als wir festgestellt haben, dass Leute wirklich im Freundeskreis dann gesagt haben, hey, ich bin bei SLM, ich bin da richtig happy, weil da ist eine Kultur, in der ich mich wohlfühle und wo ich halt gerne jeden Tag hingehe. Und mit diesem auf die Straße zu gehen und mit Leuten zu kommunizieren, das ist halt für uns auch etwas ganz Wesentliches. Und da kann man halt wirklich sehr früh schon immer auch ansetzen.
Das heißt, ihr habt messbare Erfolge erzielt, seitdem ihr das professionalisiert habt?
Ja.
Kann man das beziffern in etwa?
Ja, jein. Also natürlich, man kann immer KPIs irgendwo ziehen. Man muss die auch immer mit dem richtigen Blick, glaube ich, lesen. Aber man kann halt schon sehen, wir haben, es gibt die Portale Kununu, Glassdoor, man kennt sie alle. Und wenn da halt das Feedback halt in eine Richtung geht, es wird transparent kommuniziert etc., Dinge, die man sich auf die Fahne geschrieben hat und die Note geht hoch von 3 auf 4, dann ist das auch ein messbarer Erfolg. Wenn wir haben auch eine Mitarbeiterbefragung, die wir regelmäßig machen, wo wir halt auch versuchen jetzt mittlerweile, das ist jetzt noch in den Kinderschuhen, man muss halt, deswegen kann man noch die Trends nicht so entdecken, aber ein Net Promoter Score darüber zu ziehen, hey, wie, einfach nur die Frage, wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn man das halt regelmäßig macht und auch mit einem Pulse-Check hier und da halt untermauert, dann kann man das halt messen. Wir versuchen da schon auch Daten zu sammeln, weil wir halt besser werden wollen, weil wir sind ganz sicherlich jetzt noch nicht da, dass wir halt sagen, ja, jetzt ist ja alles super perfekt. Nee, ganz sicherlich nicht. Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Und deswegen versuchen wir halt da halt auch an messbare Momente ranzukommen. Und deswegen versuchen wir da halt auch durch Mitarbeiterzufriedenheit, Weiterempfehlungsquoten etc. da halt auch was zu bekommen, weil natürlich halt auch das dann leider Gottes auch wieder das ist, was halt auch irgendwo dann halt quantifizierbar vorgestellt werden kann, um es dann halt auch wieder weiterzutreiben. Und kann man dann schon auch einiges an Rückschlüssen dann draus ziehen. Aber wie gesagt, es ist halt auch immer mit dem richtigen Auge zu lesen. Am Ende kann bei Kununu oder so jeder Hans und Franz was reinschreiben. Da kann sich auch jeder seine 10. E-Mail-Adresse machen und schreiben, ist alles ganz toll, oder seine 10. E-Mail-Adresse ist alles ganz furchtbar.
Da würde ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, diese Jobportale. Wie gut oder wie schlecht sind die denn? Also abgesehen davon, das ist das, was du gerade sagtest, man kann ja mehrere Profile anlegen und dann da sein Scoring entsprechend beeinflussen, mutmaßlich. Wie sagt Sandra, was sagst du dazu und was sagst du als Arbeitgeber dazu?
Ja, also wir betreuen tatsächlich diverse Kununu und Glasscore-Profile von Kunden. Und es ist in der Tat so, man kann es messen, wenn Mitarbeiter entlassen werden, aus guten Gründen. Wir hatten einen maximal schlimmen Fall. Das war echt ein Troll, der hat sich tatsächlich 10 bis 20 und nicht nur bei Kununu, auch bei Google My Business. Der hat überall, also wir hatten echt zu tun, da hinterher zu kommen. Und natürlich gibt es Richtlinien, dass man die bei Google teilweise auch wieder runterlöschen kann, wenn sie eben frauenfeindlich, geschäftsschädigend, tralala sind. Das kann man machen. Da hatten wir auch sehr viel Glück mit, ohne einen Anwalt einzuschalten. Und bei Kununu ist es halt auch so, die unzufrieden sind, die geben als erstes, die sich ungerecht behandelt fühlen, die nicht mit einem vernünftigen Ausstiegsgespräch entlassen wurden. Auch das ist Teil einer Employer-Branding-Strategie, die Leute halt auch, wenn sie gehen, vernünftig gehen zu lassen. Ne? Oder wenn jemand kündigt, auch zu sagen, hey, kannst du mir bitte nochmal sagen, warum du kündigst? Sei bitte ehrlich, weil wir möchten daraus Learnings ziehen. Die meisten, entweder sind die Geschäftsführer oder die Vorgesetzten beleidigt und sagen, ja, dann geh doch. Oder aber die werden entlassen nach dem Motto, hier sind die Papiere und tschüss. Das funktioniert heute nicht mehr, weil derjenige ist dann so vor den Koffer geknallt, dass der dann natürlich sagt, so, und jetzt räche ich mich mal richtig. Und da gibt's heutzutage tatsächlich genügend Plattformen. Deshalb sind wir immer dafür, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, immer eine sehr offene Kommunikation anzustreben. Das legen wir dem Kunden auch nahe. In Teilen machen wir das für den Kunden natürlich immer in Rückspielung. Und das ist Gold wert, weil die dann einfach merken, hey, also gut, so egal kann ich denen doch nicht sein. Und es ist, wir versuchen dann auch immer noch mal mit denen in den Kontakt zu treten, respektive, dass die Führungskraft mit denen dann noch mal in Kontakt tritt, um da einfach so ein bisschen den Druck und die bösen Worte rauszunehmen. Kann sein, muss nicht sein.
Und genau wie ich schon eingangs ein bisschen angedeutet hatte, man muss es halt, glaube ich, richtig bewerten am Ende des Tages. Aber man kann halt schon Rückschlüsse draus ziehen, wenn man halt sich auf die Fahne geschrieben hat, wir müssen unbedingt besser werden, was interne Kommunikation angeht, was halt das Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen angeht. Und man halt einen großen Anzahl von Bewertungen hat, die dann halt auch widerspiegeln, hey, man hat in den letzten Monaten deutlich gemerkt, dass da ein Augenmerk drauf gelegt wurde, dann kann man schon mal einen Rückschluss rausziehen, okay, da hat sich was bewegt. Und auch bei schlechten Bewertungen kann man halt auch herauslesen, okay, da ist denn vielleicht auch was dran, da muss ich dann vielleicht auch mal drüber nachdenken. Klar, gibt's Trolle, es gibt da auch Dinge, die halt, wenn da einfach einer überall 1,0 ankreuzt und mir kein Feedback reinschreibt, dann kann ich da auch nichts draus ziehen. Aber man muss halt das trotzdem halt auch schon ernst nehmen. Und für uns ist es auch ganz wichtig, ich habe eine Mitarbeiterin, die kommentiert jeden einzelnen Eintrag in solchen Portalen und versucht dann auch immer nochmal deutlich zu machen, hey, wir sind auch interessiert an dem Feedback. Wenn du noch derzeitiger Mitarbeiter bist, komm zu HR, geh irgendwie zu deiner Führungskraft, um Dinge halt zu verbessern. Wir wollen besser werden, etc. Und ich glaube, es ist halt auch dann für uns, aber auch auf der Recruiting-Seite wichtig, denn Leute schauen noch auf diese Portale. Und dementsprechend ist die Bewertung da halt auch nicht komplett für uns halt zu vernachlässigen. Und da ist es halt auch wieder dadurch, dass wir versuchen, viel zu kommentieren, ein Bild zu zeichnen. Das ist jemand, der kümmert sich halt auch vielleicht nach dem Ausscheiden und grundsätzlich um die Mitarbeiter. Und ist es auch ganz wichtig, dass halt nicht nur eine Unternehmensbewertung da ist, sondern wir haben auch intern, sprechen wir halt auch neue Mitarbeiter an. Hey, wenn kannst du vielleicht den Bewerbungsprozess bewerten, weil das die Möglichkeit gibt es ja auch dort. Und für uns ist halt zum Beispiel ein ganz wesentlicher Bestandteil, wo wir ganz, ganz viel dran gearbeitet haben, die Candidate Experience. Wie fängt das an vom ersten Moment an, wo sich jemand bei uns bewirbt? Ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns? Und da hat das halt mit schnellen Rücklaufzeiten etc. zu tun. Und deswegen wollen wir auch da halt draus lernen. Und das wollen wir halt da draus. Und deswegen, wir machen Offboarding-Interviews, wir machen Onboarding-Interviews. Wir machen versuchen halt ganz viel zu verstehen, wo sind die Sachen gut und wo sind sie halt schlecht. Und dann kann man daraus halt auch schauen. Und dann umso mehr dann halt auch der Mitarbeiter, sei es ein neuer, sei es ein gehender, sei es halt die Kollegen eines Gehenden mitbekommen, na, da wird sich aber dann doch schon relativ viel drum gekümmert. Dann schafft man halt einfach auch ein Umfeld, in dem die Leute halt merken, na, das geht jetzt hier nicht nur darum, die Arbeitsleistung aus mir herauszusaugen, sondern da ist halt auch ein bisschen mehr dahinter. Und da versucht auch jemand, sich zu verbessern, weil verbessern kann man sich immer. Und das sind halt die Stellschrauben, die wir dann auch angehen wollen.
Ich würde gerne noch einmal kurz, das war jetzt ja einmal Mitarbeiterzufriedenheit, also unter dem Aspekt Bindung würde ich es jetzt mal nennen und auch qualitatives Messen von Zufriedenheit über etwa so Plattformen oder Interviews. Die Quantifizierbarkeit von so einem Erfolg, was gibt es da für Methoden? Natürlich kann ich sagen, ich habe jetzt Employer Branding umgesetzt oder angefangen es umzusetzen und habe dadurch Faktor X mehr Bewerbung oder die Leute bleiben, die ich über nach meinem Employer Branding Prozess ins Unternehmen geholt habe, bleiben prozentual so und so viele Jahre länger im Unternehmen. Gibt es da sinnvolle Methoden? Gibt es da auch Statistiken zu, die man vielleicht irgendwie, die das belegen? Wie empfiehlst du das den Kunden im Rahmen der Messbarkeit? Weil die wollen ja auch, die investieren und wollen natürlich irgendwie das Erfolge haben, jetzt mal ganz plump gesagt. Ne?
Absolut, gebe ich dir recht. Also ich spiele jetzt mal eine kurze Frage zurück. Wenn ich die Kunden frage, was geben sie denn so für einen Neubewerber aus? Wenn der dann sitzt, dann gucken die mich ja mal an wie eine Kuh, wenn es donnert und sagen, wie, was gebe ich dafür aus? Naja, sage ich, kostet ja Geld. Nee, kostet auch kein Geld. Ich sage, naja, aber sie müssen ja erstmal die Anzeigen machen, dann schalten sie die vielleicht auch noch, dann geben sie Budget auf die Ads drauf und dann haben sie ja auch noch das Auswahlverfahren, da muss jemand die Mails lesen, den Bewerbungsprozess anstoßen, dann laden sie den ein, da muss ja jemand für anrufen oder schreiben. Ach so, ja, das weiß ich nicht. So, also heißt, dieser ganze Kostenblock, den hat man, also ein Unternehmer überhaupt gar nicht ernsthaft im Blick. Also das kann man natürlich mal runterbrechen. Ein Konzern kann das mit Sicherheit, weil ihr natürlich jetzt mehr als ein oder zwei oder drei Stellenanzeigen irgendwie schaltet. Aber ansonsten kann man natürlich sagen, also eine Messbarkeit ist tatsächlich, also Cost per Hire sinkt. Die Stellenbesetzung funktioniert schneller, wenn die Passung da ist. Man kann sagen, die Fehlbesetzungsquote ist geringer, weil sich nämlich mit einer guten Arbeitgebermarke die Richtigen auf die richtige Stelle besetzen. Da ist auch nochmal das große Stichwort der Personas, also zielgruppengerecht die Stellenausschreibung ausschreiben und nicht mit der Gießkanne einfach mal alles sagen. Das bringt nämlich an der Stelle nichts. Dann haben wir noch tatsächlich die Kündigungen in der Probezeit gehen zurück. Also auch das ist natürlich einfach nochmal ein großer Aspekt, weil bis ein Mitarbeiter richtig anfängt zu arbeiten, dauert das ja, der muss ja eingearbeitet werden. Bis er dann wirklich produktiv arbeitet, ist gerne auch mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr vorbei. Gerade wenn der bei euch in der Produktion ja arbeitet, die Maschinen mitbaut, der kommt ja nicht, hat die Erleuchtung, kommt unter so eine Dusche, steigt raus und fängt morgens an, produktiv zu arbeiten. Das funktioniert ja nicht. Also es sind ja alles Kosten, die mit eingerechnet werden müssen. Und dann muss ja auch noch einer abgestellt werden, der dem dann alles zeigt. Das sind alles Kosten, die man mitberechnen muss. Und deshalb also auch, bis der tatsächlich anfängt zu arbeiten und dann in der Probezeit kündigt, ist eine große Katastrophe. Oder gekündigt werden muss, weil eine schlechte Auswahl getroffen wurde, ist auch eine Katastrophe. Auch ein Schaden, der natürlich entsteht, weil die Kollegen, die sich auf den neuen Mitarbeiter gefreut haben, dann ja auch wieder eine lange Nase haben und sagen, na super, war wieder ein Schuss ins Blaue. Klasse, beim nächsten fangen wir wieder von vorne an. Da sinkt natürlich auch die Motivation, den Kollegen, den Neuen irgendwie A, nett zu empfangen, B, gut einzuarbeiten und C, irgendwie nicht zu denken, naja, da bleibt sowieso wieder nur 3 Wochen. Also das sind alles so Dinge, die man mit kalkulieren muss. Dann haben wir natürlich das Thema der Leistung und der Ergebnisses. Das heißt, die Leistungsmotivation steigt. Gerade schon gesagt, wenn man merkt, okay, das kommen neue Kollegen mit ran, die passen, die haben richtig Ahnung, die passen super ins Team, ist das Motivationsboost tatsächlich, weil das Team sich nochmal ganz neu findet und da auch füreinander einsteht. Die Eigenverantwortung steigt, die Mitarbeiterloyalität steigt natürlich dann auch. Dann haben wir nochmal das Thema der Unternehmenskultur, dass nämlich unerwünschte Fluktuation gesenkt wird, aber erwünschte Fluktuation ermöglicht, weil wir wollen eventuell ja auch nicht alle halten. Klar, sagen wir jetzt, okay, jemand, der 25 Jahre da ist und 3 Jahre vor der Rente ist, den schmeißt du natürlich nicht raus. Aber wenn du gerade dabei bist, das Unternehmen ein bisschen neu zusammenzuruckeln, eine neue Unternehmenskultur vielleicht aufzubauen, ein neues Wertesystem zu installieren, dann fühlt der ein oder andere sich vielleicht nicht mehr ganz so bequem. Und sowohl an seinem Arbeitsplatz, vor allen Dingen dann, wenn die jungen Mitarbeiter, die neuen Kollegen einfach viel, viel mehr Drive reinbringen. Also das kann auch passieren, dass erwünschte Fluktuation machbar wird. Und die Verweildauer von Leistungsträgern. Du hattest es eingangs ja auch gesagt, ihr wollt natürlich die richtigen Leute halten. Das ist natürlich, wenn die eine Perspektive haben, wenn die sehen, da ist richtig Druck auf der Pipeline, dann ist natürlich dann auch die Leistungsträger, dass die da bleiben. Klar, Unternehmensmarke, da wird PR-mäßig gesprochen. Das schaffen übrigens auch sehr kleine Unternehmen. Es gibt eine fantastische Metzgerei in Bayern. Die ist da immer in aller Munde, weil die einfach völlig verrückte Sachen machen. Das ist eine, wirklich eine ganz kleine Metzgerei. Ist kein Riesenbetrieb, ganz klein, aber die haben überhaupt gar keine Probleme, Leute zu finden, weil die einfach richtig lustig sind. Also das ist der Geschäftsführer, der das macht. Der ist einfach unfassbar lustig. Und das funktioniert dann auch, dass die gute Presse kriegen. Es ist auch durch die Presse gegangen, irgendwann mal hier aus Norddeutschland, war das ein Glaser oder so, der völlig frustriert war und dann so einen Aufruf gestartet hat, dass man bei ihm einfach nur arbeiten muss. Also einfach nur arbeiten, er ist ein total netter und ne, also das geht dann durchaus auch mal durch die Presse. Mitarbeiterbindung ist natürlich dann auch nochmal so ein Messwert. Also wenn gerade Mitarbeiterbefragungen gemacht werden, also das erleben wir, wenn wir einen guten Prozess gesteuert haben und es kommt die nächste Mitarbeiterbefragung, dann ist schon richtig was zu merken, wie hoch dann die Zufriedenheit tatsächlich ist und das Meckerpotenzial sich verringert.
Und du hattest gesagt, Quantifizierbarkeit. Wir haben halt bei uns über die Zeit halt einfach gemerkt, wie die Anzahl an Bewerbungen einfach nach oben geschossen ist. Wo halt man auch gesehen hat, alles klar, anscheinend scheint da in der Branche, am Markt, in der Stadt irgendwo sich was getan zu haben. Wenn du halt vorher 10 Bewerbungen auf eine Stelle hattest oder vielleicht noch weniger und jetzt auf einmal knapp dreistellig, dann scheint sich da was bewegt zu haben. Und natürlich halt auch die Retention Rate, so wie lange bleiben die Leute jetzt halt bei uns? Und wenn die halt auch dann signifikant runtergeht, dann hat man da halt auch wirklich sehr quantifizierbare Zahlen, mit denen man da halt auch relativ schnell sehen kann. Und ich glaube, da kann man halt auch relativ schnell dann halt auch sehen. Wir haben es halt bei dem unter anderem Bewerbungszahlen war eines der ersten KPIs, wo wir halt gesehen haben, dass da deutlich was nach oben gegangen ist, als wir da die ersten Stellschrauben gedreht haben.
Ich wollte nochmal eine Frage stellen, die sich Richtung Botschaften oder ich wollte eine Frage stellen, die Richtung Botschaften geht. Also die Frage ist ja immer, welchen Social Media Kanal nutze ich? Und wie muss ich inhaltlich dann meine Botschaften gestalten? Ich bin ja bei Insta anders als bei YouTube, bei TikTok, Facebook ist ja sowieso eher so eine etwas andere Zielgruppe. Und dann nochmal, vielleicht nochmal den Schwenk zu den unterschiedlichen Berufsgruppen. Also ich habe ja mehrere, das ist ein bisschen untergegangen, fand ich so, die Zielgruppen, die darf man ja nicht aus den Augen verlieren, das ist ein Riesenthema. So, ich habe ja jetzt, wenn ich einen Maschinenbauer einstelle, habe ich eine andere Zielgruppe, als wenn ich jemanden habe, den ich im Büro einstelle oder jemanden, der im Lager arbeitet.
Oder der Metzger.
Ne? Genau, also vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen aus Unternehmersicht und aber auch aus, ich sag mal, strategischer Sicht. Was muss ich als Unternehmer berücksichtigen, wenn ich meine unterschiedlichen Positionen neu besetzen will. Da kann ich ja nicht mit einem Guss, wie jetzt der Glaser das gemacht hat, sagen, ich brauche Leute, die hauptsache sie arbeiten.
Dario, Sander, ihr habt genau das, den richtigen Aspekt da eben gerade angeschaut. Es muss adressatengerecht sein. Ich muss halt schauen, wer ist der Adressat, was ist die Zielgruppe dessen, den ich ansprechen will und wo spreche ich den wie am besten an. Und da ist es ganz klar, wenn wir jetzt halt jemanden für einen Service oder einen Mechatroniker suchen, dann ist das ein anderer Adressat als ein junger Software-Ingenieur. Ich will da jetzt halt einen Mechatroniker nicht irgendwie niederreden oder irgendwie schlecht darstellen, aber das ist halt ein anderer Adressatenkreis, wo die halt sich auch ihre Informationen vielleicht holen und wie du die halt auch ansprichst. Und da muss man halt dann halt überlegen, was ist halt auch im Recruiting-Prozess, was ist die Stelle und wie gehe ich mit der jetzt halt um? Immer im Lichte des Übergeordneten, wie will ich mich überhaupt präsentieren? Also wir machen relativ wenig Instagram und so, weil da sehen wir uns halt noch nicht vielleicht, aber da sind wir im Moment noch nicht so aktiv und erst recht nicht bei TikTok oder so. Unser Fokuskanal ist wirklich LinkedIn. Da machen wir auch sehr viel. Und da versuchen wir auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber wir schauen halt auch ansonsten, muss ich halt für eine bestimmte Stelle vielleicht auch traditionellere Wege gehen. Ich sage jetzt mal so eine Seite wie Stepstone oder halt über die Agentur von Arbeit. Solche Wege gehen für eine Stelle und wo kann ich halt auch einfach Messages transportieren über sowas wie LinkedIn. Und da muss man sich schon halt auch immer überlegen, wen will ich ansprechen und wie will ich die ansprechen und was mache ich da halt auch eigentlich? Also ich würde auch immer versuchen zu vermeiden, dann halt dass es halt in eine peinliche Richtung geht, wenn jetzt halt ein kleines Unternehmen, schon alt hergebracht, und wenn man da jetzt halt meint, ja, jetzt werde ich mal ganz funky und versuche mit meiner Wahrnehmung von Funkiness ein Instagram-Reel zu drehen, dann kann das auch ganz schnell nicht mehr die Leute ansprechen. Also es muss halt adressatengerecht sein, und da muss man sich dann halt die Karten legen, was die richtigen Tools sind. Immer natürlich halt das Auge darauf richten, wo tummeln sich die Leute. Wahrscheinlich ist LinkedIn gerade einer der größeren Trends, wo man halt die Leute findet. Aber man sieht ja halt auch immer mehr, was halt tatsächlich bei Instagram, bei TikTok und so passiert. Ich habe auch irgendwie immer noch so vor Augen von einer größeren Konsumgütergruppe, wo auf einmal der TikTok-Account immens explodiert ist, weil eine Mitarbeiterin irgendwelche Tanzvideos halt hochgeladen hat, wo man dann halt auch wieder schauen muss, wen spreche ich damit an? Einige Leute sehen das dann vielleicht auch irgendwie, vielleicht als nicht unbedingt das Bild verbessern, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen albern, und andere sagen halt, hey, das ist richtig cool, da ist richtig Stimmung und so, es muss adressatengerecht und zielgruppengerecht sein.
Kurze Rückfrage noch, Sandra, bevor ich gleich auch gerne deine Einschätzung dazu hören will. Mit Blick auf Umsetzbarkeit, auch für KMUs, macht ihr das dann also mit Bordmitteln auch, oder habt ihr da eine Agentur in der Hand, die sozusagen nach euren Vorgaben Bildsprache und Ansprachen umsetzt?
Sowohl als auch. Wir haben teilweise mit einer Agentur zusammengearbeitet. Ich sag mal, als wir unsere neue Flaggschiff-Maschine ausgerollt haben, da nimmt man meine Agentur, und da halt da drumherum wurde an der Marke auch viel gemacht. Da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet. Aber wir machen auch relativ viel mit wirklich Bordmitteln. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt zur Nikon-Gruppe gehören. Das heißt, eine Kamera zum Filmen ist jetzt halt nicht so weit weg, sag ich mal. Und wir haben sehr junge, begeisterte Kollegen, die halt auch einfach sagen, sie haben Lust, was zu machen. Wir sehen auch wirklich jetzt, dass halt bei uns aus der Belegschaft Leute auf uns zugekommen sind, hey, wir wollen Videos drehen. So hat eine Gruppe sich gebildet, die um halt zu zeigen, wie cool es bei SLM ist, auf dem Weihnachtsmarkt ein Video gedreht. Das wir haben Kollegen, die dann halt wirklich da losmarschieren und uns das dann halt auch geben, und wir selber sind da auch so, dass wir da halt auch mit Hausmitteln halt herangehen, weil das ist dann auch wieder so ein Punkt, und Sandra hat ihn halt auch schon angesprochen, das sehen wir halt dann auch als authentisch irgendwie bei uns. Wir wollen da auch nicht komplett glatt gebügelt dann halt sein, sondern wir wollen halt versuchen, ein realistisches Bild abzuzeigen. Und bei uns ist es halt so, dass wir haben eine Dudes-Kultur, wir sind alle vielleicht ein bisschen lauter, und so ist es halt bei uns. Und das sind auch alles ein bisschen, nicht so glatt gebügelt. Und das kann man damit dann halt auch authentischer halt einfach rüberbringen. Und das ist halt auch ein bisschen was wir uns halt auf die Fahne geschrieben haben. Klar, ist es auch, kann ich sagen, ist auch ein Kostenfaktor natürlich. Aber da kann man aus der Not eine ganz wunderbare Tugend machen und viele Dinge da mit Hausmitteln machen. Und so gehen wir da halt vor. Also vieles, was du bei uns auf dem LinkedIn-Kanal siehst, ist mit Hausmitteln entstanden, was natürlich halt dann ein bisschen dazu führte, dass man halt auch intern ein bisschen aufgestockt hat, dass man gesagt hat, okay, wir holen uns jetzt mal einen Grafikdesigner, wir holen uns jemanden, der halt vernünftig mit Schnitt und Kameras umgehen kann und so halt Content createn kann, so. Aber das ist halt aus diesem Prozess heraus dann halt entstanden. Aber klar, zu manchen Momenten, da ist es dann halt auch so, wenn du halt eine neue Maschine an den Markt bringst oder ganz große Themen hast, da greifst du auch meine Agentur auch zurück, weil da willst du dann das halt auch perfekt haben. Aber Hausmittel ist bei uns ein ganz wesentlicher Teil.
Wir haben übrigens auch mal für SLM zusammengearbeitet. Also wir beide noch nicht, aber wir haben ganz früher für SLM auch gearbeitet, als ihr gerade frisch umgezogen wart. Da haben wir ein paar Sachen gemacht.
Was war jetzt nochmal die Frage?
Es ging um Kanäle und Inhalte, ein bisschen nach Zielgruppen differenziert.
Genau, also um das jetzt nochmal aus strategischer Sicht wieder zu sagen, also wenn wir natürlich tatsächlich eine identitätsbasierte Arbeitgeberpositionierung erarbeitet haben, dann steckt da natürlich ganz viel Kultur drin, dann steckt da ganz viel Wert drin und dann steckt da auch ganz viel Richtung drin, was die Sprache angeht, was die Bildwelten angeht. Und damit wird schon relativ viel vorgegeben, wohin die Reise geht. Wo wir noch zusätzlich immer Wert drauf legen, ist, wenn es ins Rollout geht, also in die externe Kommunikation, arbeiten wir immer Personas aus. Das ist im Marketing gerne genommen. Ich halte es für den Employer Branding Prozess noch viel, viel wichtiger, weil ich setze mich mit den Personas tatsächlich so auseinander, als hätte ich diese Person im Bewerbungsgespräch vor mir. Und dadurch, dass ich schon gefühlt 720 Bewerbungsgespräche wahrscheinlich geführt habe, weiß ich genau, was diese Gruppe von Menschen, die diesen Job besetzen sollen, mich fragen wird.
Kurz nochmal zur Persona. Also wenn du einen Ingenieur einstellen möchtest, dann ist das Ingo, 45 Jahre alt, spielt Fußball, bastelt gern mit seiner Eisenbahn und so weiter und so fort. Also bestimmte Merkmale dieser Person.
Ja, das sind die soziodemografischen Geschichten. Ich addiere aber immer auch noch den Schmerz dazu. Was hat der tatsächlich gerade für einen Schmerz? Ist der beispielsweise, hat er sich gerade ein Haus gekauft? Dann hat er eine ganz andere finanzielle Belastung. Ist die Frau vielleicht gerade schwanger oder hat er schon das zweite Kind? Dann hat er noch eine ganz andere Belastung, nämlich zu Hause eine Frau, die, wenn er nach Hause kommt, auch noch was von ihm will. Die Kinder wollen noch was von ihm. Das heißt, er ist also dann durchaus eventuell auch schon mal ein bisschen müder, auch was den Kopf angeht. Das heißt, was liest der? Womit beschäftigt er sich in seiner Freizeit? Ist er eher Gamer oder liest er vielleicht Literatur und geht ins Kino oder so? Das sind so Dinge, oder auch, was ist sein Status nach draußen? Also ein Auszubildender, mit dem muss ich ja ganz anders sprechen, weil der natürlich den Status hat, hey, ich komme gerade von der Schule und meine Kumpels, die gehen alle, Beispiel an meinem Sohn, der macht jetzt eine Ausbildung. Weil ich gesagt habe, ist super, dass du später mal studieren willst, du kommst gerade von der Schule, du kannst nichts und schon gar keine Eigenorganisation. So, also mach du erstmal eine Ausbildung, der wird jetzt Industriemechatroniker und dann will er ein duales Studium aufsetzen. Sein Status ist aber, hey, die anderen studieren, ich bin jetzt gerade nicht ganz so cool, aber ich verdiene Geld und ich verdiene gutes Geld. Also der Status ist, ich verdiene Geld und ich kann mir jetzt demnächst mein erstes eigenes Auto kaufen und zwar nicht von Mama und Papa gesponsert. So, also der hat einen ganz anderen Antrieb, als ein dualer Student beispielsweise. Das heißt, ich muss den auf zwei unterschiedlichen Ebenen erreichen und an zwei unterschiedlichen Standorten. Den dualen Studenten finde ich auf einer Hochschulmesse. Dem muss ich sagen, hey, mit was für einer Hochschule arbeiten wir zusammen? Haben wir vielleicht Experten bei uns im Unternehmen, die tatsächlich mit der Hochschule zusammenarbeiten, die schon mal irgendwas veröffentlicht haben oder, um den so als Aushängeschild zu haben, um die dann zu ködern. Auszubildenden muss ich sagen, okay, du kriegst bei uns Nachhilfe, du kriegst bei uns die Arbeitsmaterialien gestellt und wir sind sehr eng mit deiner Ausbildung verbunden. Also die, ne, das ist immer so ein bisschen, wie hole ich die dann ab? Genauso wie ich einen Sachbearbeiter anders abholen muss, wie einen Mechaniker, wie einen Ingenieur. Und so machen wir ein ganzes Portfolio an Personas, um wirklich sehr zielgerichtet die Stellenausschreibung dann formulieren zu können. Um genau diese Punkte quasi in der Stellenbeschreibung im Idealfall schon abzufragen, beziehungsweise die Antworten zu geben bei den Fragen, von denen wir wissen, dass sie kommen werden. Also wir führen einen Dialog und im besten Fall bewirbt er sich dann und hat keine Fragen mehr und fragt, wo ist denn der Arbeitsvertrag? Ach so, ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz über das Gehalt sprechen. So, also das sind so die Dinge, die wir machen und die super gut funktionieren, weil die enorm viel Arbeit vorwegnehmen. Ich muss nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen zu überlegen, wie sieht denn jetzt so eine Stellenbeschreibung aus? Ich habe die, ziehe die aus der Schublade, aktualisiere die vielleicht nochmal, weil auch gerne Stellenbezeichnungen sich ja mal ändern oder Ausbildungsberufe sich ja auch mal gefühlt alle 2 bis 3 Jahre ändern. Also heißt, ich muss es aktualisieren, anpassen und auch immer abgleichen, passt es denn immer noch zu unserer Kultur? Und dann kann ich es in die Verteilung geben.
Das heißt, du hast dann mit dieser Persona ein Profil erstellt für das jeweilige Berufsbild, das du besetzen willst.
Ja.
Und weißt aber auch gleich, welche Kanäle, welche Botschaften.
Ja.
Und wie du in welchen Kontext dann genau. nach außen kommunizierst.
Im Idealfall ist das so. Es hängt, die Kanäle hängen auch immer natürlich vom Unternehmen an. Wie André eingangs schon sagte, wenn ich jetzt einen Schreiner habe, da kann ich jetzt kein fancy TikTok-Video machen, wenn der Schreiner wie Meister Eder und sein Pumuckl ist. Es passt nicht. Also da muss ich muss natürlich immer mit dem Unternehmer sprechen. Wollen Sie das? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? TikTok ist beispielsweise überhaupt nicht unser Beritt. Da sage ich auch, da sind wir zu alt für. Wir als Bediener, als Agentur sind dafür zu alt. Dann lieber direkt im Unternehmen gucken, ob da jemand ist, der da Bock drauf hat und den dann aber auch befähigen. Und dann dem aber auch das Vertrauen zu schenken und zu sagen, okay, mach, ich habe keine Ahnung, ich lege das jetzt vertrauensvoll in deine Hände. Und dann darf ich aber auch nicht beleidigt sein, wenn es daneben geht. So, also das, da muss man immer sehr offenen Auges sein und auch sehr ehrlich. Also sag ich, man muss in diesem ganzen Employer-Branding-Prozess sehr, sehr ehrlich sein. Ich nenne es immer die Effektivität der Ehrlichkeit, weil wer ehrlich ist, kommt am weitesten und muss sich auch nicht links und rechts in die Tasche lügen und dann verwundert sein, wenn was nicht geklappt hat.
Schließt sich der Kreis zur Transparenz, oder?
Absolut.
Und ja, wir sind da ähnlich vorgegangen oder gehen da halt auch ähnlich vor. Was da natürlich halt eine Schwierigkeit ist, mit der wir da halt auch immer versuchen, dann halt den richtigen Grad zu finden, ist halt, dass man ja aber trotzdem halt Diversität nicht ausschließen möchte. Weil, so wie du es halt ein bisschen dargestellt hast, eben gerade so, wenn du halt so einen Baukasten erstellst, so Ingo 45 oder so, den würde vielleicht im Moment eine Stellenanzeige, wie wir sie momentan vielleicht herausschicken, abschrecken, weil er denkt so, ah, ich bin ja gar nicht so der High-Techie jetzt irgendwie, der in diesem Start-up-esken Unternehmen irgendwie dann überhaupt eigentlich so gerne gesehen ist. Aber auch die Leute, also, weil der kann dafür aber halt vielleicht der genau richtige Typ sein für das, was wir brauchen. Deswegen muss man das halt auch immer noch ein bisschen im Lichte des Ganzen beleuchten, dass man halt Diversität eine Chance gibt und das und Diversität halt auch nicht vergisst bei dem ganzen Thema. Und das ist halt auch gerade halt bei uns halt auch so ein bisschen der Fall. Wir wollen halt, wir haben ein Produkt, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nie verstehen werde, was da genau alles noch so drin passiert. Das heißt, wir haben da halt auch Nerds und die wollen wir halt auch gewinnen und nicht abschrecken. Und deswegen muss man da halt vorsichtig sein, dass es halt nicht zu sehr in einen Baukasten halt hineindrückst, dass der halt denkt, oh, davon bin ich jetzt ja gar nicht gemeint. So, das ist das, was, wo man halt die, wo wir versuchen immer halt auch die Waage zu finden, weil die Nerds sind unser Gold von morgen, weil das sind diejenigen, die uns voranbringen, weil die neuen Ideen reinbringen.
Und da kommt nämlich genau jetzt die Unternehmensmarke ins Spiel, also wirklich die Produktmarke, ja. Weil das Produkt ist mega cool. Und wenn sich jemand, den ihr braucht, den du jetzt gerade als Techie beschrieben hast, für das Produkt interessiert und die Webseite ist richtig gut, also ihr habt die Bewegtbilder im Header sind mega, das ist richtig, richtig toll. Und wenn der davon angetickt ist und der Rest stimmt auch noch, die Ansprache, die verstehen mich, die Benefits, das Gehalt, dann habt ihr den im Sack, wenn ich das mal so sagen darf. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich so das Gerüst, wie ist dieser Mensch, das ist die Stelle und hier kommt die Unternehmens- und die Produktmarke dazu. Und wenn das matcht, deshalb darf man beides nicht losgelöst voneinander sehen. Das ist total wichtig, weil die Unternehmensmarke, die kann irgendwie auch den Ausschlag geben, dass der sagt, okay, vielleicht das hier jetzt nicht so cool, aber ich gucke mir das trotzdem mal an. Und im Gespräch holt er den dann ab. Ne? Also das ist das, was so charmant ist. Weil beides gleich viel wiegt. In der besten aller Welten.
Ich habe noch eine Frage, ich bin gar nicht sicher, ob das genau ins Employer Branding reinzahlt, aber für uns als Wirtschaftsförderung natürlich trotzdem interessant ist das Thema Standort. Es gibt ja bei Bewerbenden mittlerweile immer den Aspekt auch Work-Life-Balance, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber Aspekte, die außerhalb der Arbeit wichtig sind für Leute, die irgendwo arbeiten werden. Und das ist für uns natürlich im Wirtschaftsförderung Lübeck immer der Standort, ein Fund, mit dem man glaubt, wuchern zu können. Wie seht ihr das? Inwieweit ist das im Rahmen einer Positionierung zu beachten als Arbeitgeber im Rahmen der Employer-Brand-Arbeit oder im Rahmen der Markenarbeit?
Für uns war das Employer Branding ein wesentlicher Bestandteil, mit dem Standort Lübeck umzugehen. Ich sag mal so, wenn wir halt sagen, wir brauchen neue Softwareentwickler, die halt in Berlin oder Leipzig sitzen, die kriegst du leider nicht so komplett einfach mal nach Lübeck. Für die ist Lübeck in dem Moment nicht sexy, obwohl Lübeck unfassbar sexy ist, wie ich auch gelernt habe, seit ich mich hier mehr aufhalte. Aber das weiß halt ein 25-Jähriger, der die letzten 4 Jahre an der Freien Uni Berlin studiert hat und in Berlin gelebt hat, der sitzt jetzt nicht zu Hause, oder da gibt es vielleicht Ausnahmen, aber sitzt halt nicht zu Hause und sagt, ah, Lübeck ist jetzt so mein Ziel. Und deswegen war halt Employer Branding für uns halt auch wichtig, da halt drüber hinaus eine Marke zu schaffen und ein Bild von SLM zu schaffen, dass halt Leute trotzdem sagen so, hey, da ist aber was, was mich halt anzieht und was halt irgendwie in Lübeck mir die Möglichkeit gibt, mich beruflich zu entfalten. Und da haben wir halt immens halt in dieses Employer Branding halt versucht zu investieren, um halt diese Marke und diese Arbeitgebermarke dazu stärken, dass halt wir diesen vermeintlichen Nachteil für bestimmte Berufsgruppen oder für bestimmte Adressaten auszugleichen. Weil wir halt zum Beispiel gesehen haben, dass halt bei Software Engineers, das ist eine Vakanz gewesen, die uns wirklich lange ein bisschen umgetrieben hat, halt nicht so richtig halt rankam an die Leute, dass die halt gesagt haben, wir machen auch aktives Sourcing bei uns, also wir gehen halt auch auf Leute zu, und da hat man dann halt auch irgendwann mitbekommen, okay, die kriegst du gerade nicht hergelockt. So, also wie kriegen wir das denn halt hin? Durch Flexibilität, und wie kriegen wir die Marke dann halt so hin, dass sich dann die Leute trotzdem bewerben und dann halt auch am Ende dafür entscheiden, diesen Bewerbungsprozess zu gehen und dann halt zu erkennen, oh, das ist ja doch wirklich eine sehr gute Alternative für mich. Deswegen war das Employer Branding da für uns ein sehr wichtiges Vehikel, um beim Fachkräftemangel einfach gegen andere Städte halt auch zu gewinnen, weil man hat da halt auch einfach, denn man hat Hamburg in der Nähe, das mag zwar auf der einen Seite ein Vorteil sein, nur muss man halt auch gucken, da hat auch keiner Lust, immer zu pendeln, dann guckt man halt vielleicht, ja gut, den Job kann ich auch vielleicht in Hamburg bekommen oder halt Berlin, Leipzig, München, da muss man sich halt gegen durchsetzen, und da haben wir halt durch das Employer Branding sehr gute Erfolge verzeichnet, dass wir da halt über die Zeit gesehen haben, dass halt Vakanzen, wo wir vor 2 Jahren immense Schwierigkeiten hatten, sie zu besetzen, sie mittlerweile halt sehr gut besetzen konnten und halt auch da halt auch bei neuen Vakanzen und neuen Positionen halt auch entsprechend ganz Anzahl von Bewerbungen halt ganz andere ist.
Kannst du das so unterstreichen, Sandra, dass die Standortqualität ein zumindest nennenswerter Beitrag im Employer Branding ist, oder würdest du sagen, dass es losgelöst ist, die Marke stärker als die Standortqualität?
Auch das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also die Marke halte ich immer für wichtiger und stärker als den Standort, aufgrund dessen auch, weil wir natürlich dank Corona auch das Thema hybrides Arbeiten ja nun entdeckt haben und es auch überraschenderweise in Lübeck funktioniert. Wo ich immer das Gefühl habe, hier zäher als überall anders. weil ja, oftmals ist halt einfach, sind bei Unternehmen einfach die IT-Strukturen nicht so. Die sind dann halt, ne, wie in den Schulen völlig überrascht worden. Und die tun sich da schwer mit, weil das auch wieder Invest bedeutet. Ne? Also es ist so, das Tolle an Lübeck ist, Lübeck lässt sich wunderbar fotografieren und in stimmungsvollen Bildern auf Webseiten abbilden. Also natürlich auch dann das Thema die Nähe zur Ostsee. Also gerade die bekommt man dann, die eine Affinität zum Thema Segeln, zu Kitesurfen. Das ist hier natürlich besser möglich als in München oder in Frankfurt. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Das ist schon toll. Also da ist Lübeck wirklich dankenswert. Also in der Bildsprache, das ist ganz großartig. Ansonsten, also wenn sie einen eingefleischten Bayer haben, da können sie so viel machen, den kriegen sie nicht hier hoch. Also da müssen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen.
Ne?
Also
die gehen ja Eisbach surfen.
Bitte?
Die gehen ja Eisbach
surfen. Die gehen Eisbach surfen oder Skilaufen, das können wir denen hier auch leider nicht anbieten, maximal Langlauf. Also das ist immer so ein bisschen, es hängt von der Person ab, also vom Unternehmen und dann immer auch von der Person. Und auch da kommt wieder die Persona ins Spiel. Ist der total zu Hause verwurzelt? Ist der da im Feuerwehrverein, im Trachtenverein, im Blaskapellenverein, was weiß denn ich, dann kriegen sie die Leute da nicht weg. Da können sie noch so einen tollen Job machen. Da können sie maximal anbieten, den Hybrid arbeiten zu lassen, remote, wie auch immer. Dann funktioniert es. Ich finde Standortmarketing wichtig, aber im Bereich Employer Branding bringt es nicht so den Asset, ehrlich gesagt. Also ohne da euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber halte ich für bedingt wichtig.
Wir wollen ja transparent bleiben.
Genau, ja.
Und ehrlich, das ist ja auch wichtig. Ich weiß nicht, wir haben jetzt schon ganz tolle, viele Sachen von euch gehört. Und ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso, dass sie ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch. Und deswegen würde ich, glaube ich, wenn du mir das erlaubst, Lukas, noch eine Abschlussfrage stellen oder möchtest du?
Nee, ich werde jetzt auch mit Blick auf die Zeit gesagt. Deswegen, glaube ich.
Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, aus der Praxis und aus der Beratung denjenigen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann unseren Podcast heute hören, nochmal so drei Ratschläge mit auf den Weg zu geben, wenn sie noch nicht so erfolgreich wie SLM Employer Branding betreiben, aber schon lange darüber nachdenken, aber eigentlich den richtigen Schritt noch nicht getan haben oder nicht gewagt haben. Was wären die ersten drei Schritte, um in Bewegung zu kommen, um erfolgreich zurückblicken zu können nach einem halben Jahr und sagen, Mensch, gut, dass ich den Podcast gehört habe und gut, dass ich jetzt angefangen habe?
Oh, das ist schwierig zu beantworten in drei Schritten.
Oder drei Dinge.
Drei Dinge. Also drei Dinge ist tatsächlich, um mit dem Thema Employer Branding zu starten, braucht es wirklich den Willen. Weil es ist kein Sprint. Es ist ein Marathon und wir hatten es eingangs, eine gute Arbeitgeberpositionierung hält 3 Jahre. Dann muss man sie wieder auf den Prüfstand stellen, weil im Idealfall hat man das, was man im Future Fit erarbeitet hat, erreicht. Und dann geht's ja weiter, dann gucken wir, wohin geht das Unternehmen dann. Also es ist nie fertig, nie. Also das muss klar sein, dass man da kontinuierlich dran arbeiten muss, sich wirklich tief in die Augen zu gucken und zu gucken, will ich das? Will ich unangenehme Themen aufspüren? Will ich an meiner Unternehmenskultur arbeiten? Will ich an meiner Wertekultur arbeiten? Und möchte ich meine Organisation weiterentwickeln? Weil das spielt da total mit rein. Also das, der Start eines Employer Branding Prozesses ist immer auch der Start eines Transformationsprozesses. Und sich dann wirklich, ich nenne es immer so schön, schön zu machen, wirklich für die Arbeitnehmer, also sich wirklich ehrlich hinzustellen ins Schaufenster und zu sagen, hey, schaut her, das sind wir, so sehen wir aus, das sind unsere Stärken, das sind unsere Schwächen, da stehen wir auch total ehrlich zu, kommt zu uns. Das muss man sich trauen, das muss man machen, da begleiten wir gerne dabei, im Kleinen wie im Großen, also man muss nicht immer das große Rad drehen, überhaupt nicht, es kann ganz langsam aufgebaut werden. Man kann an kleinen Stellschrauben drehen. Und das Schöne ist aber nachher das Ergebnis. Und für mich ist immer das größte Geschenk, wenn die Mitarbeiter, die wir in der Befragung haben, und das war jetzt gerade vor 2 Wochen so, dass ich zum Fotoshooting zum Kunden gegangen bin und ein Mitarbeiter, der größte Stinkstiefel in diesem Unternehmen war, der nichts Gutes an dem Unternehmen überhaupt nicht hat hängen lassen. Der hat mich umarmt, nachdem er vorher gefragt hat und gesagt, Mensch, seitdem du hier bist und das so wunderbar mitträgst, hat sich hier so viel verändert. Danke. Und das ist für mich ein tolles Geschenk.
Schön. Ja. Jetzt muss ich mir noch ein bisschen was anderes überlegen, weil da hat Sandra vieles angesprochen, was sicherlich passend ist. Ich glaube, erstens so eine Mischung aus Erkenntnis, Mut und Wille tatsächlich zu sagen, ich möchte da was machen und wirklich das für sich als Unternehmen, egal welcher Größe, weil man kann das auf jeder Ebene angehen, zu sagen, so ich guck mir das jetzt mal an und das ist nichts Neumodisches, das ist nichts, wo ich irgendwie jetzt auch dann direkt gleich in einen total großen Invest gehen muss, sondern einfach mal anschauen. Und einfach mal so hinsetzen, okay, jetzt gucke ich mir das mal genauer an. Zweitens, sich zu überlegen, was ist denn die Identität, die ich will? Was möchte ich denn darstellen? So. Und das ist halt, wie wir eingangs gesagt haben, ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann wirklich einfach loslegen. Und halt auch mal im Kleinen loslegen, wie Sandra gerade gesagt hat. Nicht irgendwie denken, okay, ich muss jetzt halt das Konzept für die nächsten 5 Jahre ausgearbeitet haben und alles, sondern man kann wirklich sehr gut im Kleinen anfangen. Man kann auch viel mit Hausmitteln machen und sich das halt einfach mal überlegen. Man kann sich bei Kollegen wie Sandra die Unterstützung dazu holen. Man kann sehr viel auch heutzutage wahrnehmen, wenn man sich ein bisschen Informationen dazu holt und dann halt einfach auch mal trauen, was zu machen. Immer natürlich halt mit einem gewissen vorsichtigen Auge da drauf, weil wir sind jetzt gar nicht so auf Negativbeispiele eingegangen, aber da gibt es natürlich halt auch Gefahren bei dem ganzen Thema. Aber ich glaube halt, den Mut zu fassen als Unternehmen, sich da halt wirklich selbst zu hinterfragen und auch dann da was zu etwas zu tun, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Moment. Und dann halt keine Scheu zu haben, auch mal was im Kleinen zu machen.
Und wenn ich noch eins sagen darf, abschließend zu dir, das Tolle ist, so wie jede Person von uns unterschiedlich ist, so ist auch jedes Unternehmen unterschiedlich. Zu 100% gebe ich die Garantie, dass man Differenzierungsfaktoren findet in jedem Unternehmen, weil jedes Unternehmen einzigartig ist. Und das ist Chance, das ist Hoffnung und das, finde ich, ist der größte Mutmacher, sich wirklich auf den Weg zu machen. Diese positive Unterscheidung tatsächlich sichtbar zu machen und der Welt zu zeigen.
Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und vielen Dank für den tollen Input.
Vielen Dank.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.